Abmahnwelle, Musikrecht und Instagram. Wirklich krass teure Abmahnungen gingen jetzt an viele raus, die gar keine böse Absicht hatten, sondern sich einfach nur auf falsche Aussagen selbsternannter Experten verlassen haben. Wie du dich aber wirklich schützen kannst, wo die Plattform gerade technisch komplett versagt und was du tun solltest, wenn du jetzt tatsächlich so eine teure Abmahnung in deinem Briefkasten findest, das kann dir kein besserer erklären als ein Anwalt und Medienrechtsexperte. Und deswegen sage ich jetzt, hey Daniel.
Ja, Markus.
Ich habe Besuch mitgebracht.
Ja, ich weiß. Und ich freue mich heute, Philipp Seelbach von der Kanzlei Müller-Römer Rechtsanwälte in Köln in unserer Runde begrüßen zu dürfen. Hallo Philipp.
Hallo Daniel, hallo Markus. Vielen Dank für die Einladung.
Ja, Philipp, ich würde dich ganz kurz hier vorstellen, damit die Leute auch wissen, warum du heute hier sprichst und warum du der richtige Mensch bist, um diese Fragen alle zu beantworten. Ich muss das jetzt mal ablesen, das ist ja ganz kompliziert. Ne? Du hast ein Schwerpunktbereichsstudium im Medien- und Kommunikationsrecht an der Universität zu Köln absolviert. Ist das richtig?
Das ist richtig, genau.
Und das heißt, was machst du, was ist dein Arbeitsalltag, womit beschäftigst du dich den ganzen Tag?
Ich bin Anwalt in einer Medienrechtskanzlei, das heißt Schwerpunkt liegt im Medienrecht. Das ist im weitesten Sinne alles, was mit Internet und Medien zu tun hat. Film, Fernsehen, Zeitung, Musik, Schauspiel, der ganze Bereich. Aktuell sehr viel Social Media Marketing, Influencerberatung, Verträge, aber auch sowohl Verteidigung gegen Abmahnungen, als auch selbst rechte Durchsetzung von Künstlern, von Urhebern, das heißt also auch Abmahnungen aussprechen gegenüber rechtswidrig genutzten Content, sehr viel Äußerungsrecht, Shitstorms, Äußerungen bei Facebook, Google-Bewertungen, also alles, was man sich vorstellen kann.
Okay, mega. Heißt, du bist definitiv der richtige Mann heute, um diese Fragen zu beantworten. Fragen haben wir einige mitgebracht und wir haben ja die Woche schon ein paar Mal telefoniert in Vorbereitung auf diesen Podcast. Deswegen weiß ich schon, dass es eine mega spannende Folge wird. Und für alle, die jetzt Angst haben, dass es ganz trockene Juristerei heute wird, bleibt dran. Es wird spannend. Es ist ein mega interessantes Thema, das auch für uns jetzt nochmal ganz, ganz neue Perspektiven tatsächlich eröffnet hat. Wie gesagt, wir haben eine ganze Liste an Fragen. Ein Teil davon kommt von uns, ein Teil davon kommt von unseren Abonnenten. Das an der Stelle auch nochmal an euch da draußen. Wir freuen uns immer super, wenn ihr in so einem Thema mit drin seid, wenn wir es anteasern und wenn ihr uns dann Fragen schickt. Wir freuen uns wirklich drüber und nehmen die dann auch gerne auf. Wir haben versucht, so ein paar Fragen zusammenzufassen. Also vielleicht findet ihr eure Frage nicht exakt in der gleichen Formulierung wieder, aber inhaltlich haben wir, glaube ich, alles abgedeckt, was heute beantwortet werden kann. Und deswegen will ich da jetzt gar nicht mehr so lange auf die Folter spannen und würde sagen, wir fangen gerade an, wir haben so ein paar Fragen einfach zu den aktuellen Fällen, die du gerade betreust. Ich weiß, das sind teilweise sehr sensible Dinge, also wir haben da Rücksicht drauf, wenn du nicht unter Umständen jedes Detail verraten kannst. Aber genau, lass uns damit doch vielleicht mal anfangen und da wäre die erste Frage, die ich hier stehen habe, die Frage, welche Verstöße wurden denn abgemahnt?
Ja, also die Abmahnungen, die wir zur Prüfung vorgelegt bekommen haben, die drehten sich jetzt darum, um die nicht lizenzierte kommerzielle Nutzung von Musiktiteln auf Instagram.
Genau, und jetzt hast du mir im Vorfeld schon verraten, weil es wird immer das Urheberrecht angeführt in dem Thema. Es geht tatsächlich gerade gar nicht um die Rechte der Urheber, sondern um die Rechte an den Aufnahmen, die da zugrunde liegen.
Ja, also es geht auch um die Rechte der Urheber. Das Urheberrecht schützt jetzt erstmal primär natürlich den Kreativschaffenden, der ein Werk erstellt. Das nennt sich so schön eine geistige Schöpfung. Also immer, wenn ich mir was ausdenke, kreativ tätig bin und das, was in meinem Kopf entsteht, für die Außenwelt wahrnehmbar mache, indem ich es aufmale, aufschreibe, ausspreche, singe, tanze, in irgendeiner Form wahrnehmbar mache, das ist der urheberrechtlich geschützte Schöpfungsprozess. Und den schützt das Urheberrecht. Daneben gibt es dann natürlich noch für die, die mit ihrer Kunst oder mit ihrer schöpferischen, kreativen Tätigkeiten auch Geld verdienen wollen, gibt es dann natürlich auch noch bei Filmen zum Beispiel die Produktionsfirmen, die dahinter stehen, die das Ganze organisieren, die werden dann auch im Rahmen des Urhebergesetzes geschützt. Das sind dann aber keine Urheberrechte, sondern sogenannte Leistungsschutzrechte.
Genau, also das Thema, warum gibt es dieses Urheberrecht überhaupt, das hast du jetzt schon so ein bisschen angeschnitten, da kommen wir gleich auch nochmal rein, weil das war tatsächlich was für mich auch spannend war, also auch warum da gerade Änderungen drin vorgenommen wurden, die natürlich jetzt so ein bisschen zu Verwirrung auch geführt haben, aber der Grund dahinter ist ja tatsächlich ein ganz spannender, weil es ist ja gar nicht so das böse Gesetz, wie man immer vermutet, dass einem eigentlich alles verbietet. War auch für mich jetzt diese Woche sehr interessant, da einen tieferen Einblick reinzubekommen. Von wie vielen Fällen weißt du denn aktuell aus dem Rahmen Instagram-Abmahnung?
Es sind weniger Fälle, als die aktuelle Berichterstattung es gerade vermuten lässt. Also wenn man das mal googelt, die Thematik, dann findet man überall Artikel und jede zweite Anwaltskanzlei sagt, oh, Vorsicht, Warnung, Achtung, Achtung, Achtung. Das ist so, am Anfang klang das so ein bisschen wie die Google-Fonts-Abmahnwelle, wo man jetzt damit rechnen musste, dass jeder, der auf Instagram Musik benutzt, sofort die Abmahnung im Briefkasten hat. Das können wir sagen, das ist nicht so. Bislang ist uns ein Rechteinhaber, also beziehungsweise das ist dann der Verlag, der die Rechte der Komponisten und Textdichter wahrnimmt, so wie das Label, das die Rechte des Tonträgerherstellers wahrnimmt. Das ist quasi, aber man könnte sagen, dieselbe Firma. Natürlich sind es unterschiedliche juristische Personen, aber kommt aus einer Hand. Und da geht es zumindest bei den Abmahnungen, die wir betreuen, auch nur um einen Titel, der da abgemahnt wurde.
Um einen Titel, okay. Jetzt wird ja immer von Reels gesprochen, weil das natürlich so das prominenteste Beispiel von Content ist, in dem Musik verwendet wird. Aber es gibt ja auch mittlerweile die Möglichkeit, Musik in Posts zu verwenden oder natürlich schon seit Ewigkeiten in Stories. Da direkt einfach die Frage, um ein bisschen aufzuklären, macht es einen Unterschied, wo ich diese Musik verwende?
Nein, das macht keinen Unterschied. Also die Verwendung der Musik, die da zur Sprache steht, oder das Recht, was damit verletzt ist, das ist das sogenannte Synchronisationsrecht. Und das ist das Recht, ein Musiktitel mit einem anderen Werk, sei es ein Foto oder ein Filmwerk oder in irgendeiner Form mit irgendeinem anderen Inhalt zu verbinden. Also quasi aus 2 mal 1. Und dieses neu entstandene Werk dann öffentlich zugänglich zu machen.
Und dann kommen wir direkt schon so in das Thema. Ich habe es ja vorher schon so ein bisschen angeteasert in der Einleitung. Es gibt ja so ganz viel Halbwissen in diesem Thema gerade, das auch verbreitet wird. Unter anderem steht da immer ganz vorne so die Frage, was ist kommerziell? Und da gibt's so ganz oft die Auffassung, kommerziell ist erst dann, wenn ich Werbung schalte.
Das kann man so nicht sagen. Vor allem muss man auch unterscheiden, was heißt, bedeutet Werbung schalten? Bedeutet das, dass ich in Instagram die von Instagram vorgesehenen Werbemöglichkeiten nutze, quasi meinen Post als Werbepost zu kreieren und dann einen Werbepost zu haben? Werbung oder ein werblicher Inhalt ist es schon dann, wenn ich in meinem Post zum Beispiel in der Beschreibung ein Unternehmen verlinke oder wenn ich erzähle, hier dieser Pulli, der vom Unternehmen XY, der ist der beste Pulli, der ist so toll, super flauschig, hier kauft euch den alle. Das ist auch schon Werbung, ohne dass man quasi Werbung geschaltet hat.
Was würdest du denn generell sagen für den juristischen Laien? Wie kann ich denn unterscheiden, falle ich unter die Kategorie kommerziell oder bin ich privat auf Instagram?
Wenn man ganz sicher sein will, dann kann man sagen, privat ist das alles, was so Freundes- und Bekanntenkreis betrifft. Das sagt Facebook irgendwo in den Nutzungsbedingungen so schön, meiner Meinung nach sehr realitätsfern. Ja, unser Dienst dient dazu, Familien oder Inhalte mit Familien und Freunden zu teilen. Wenn ich mir Instagram angucke, also ich glaube, der geringe Prozentsatz der Instagram-Accounts wird wirklich so genutzt, nur mit Freunden und Familien Inhalte zu teilen. Im Prinzip wird Instagram mittlerweile so genutzt, möglichst große Reichweite zu erzielen, meine Inhalte in einem möglichst breiten Spektrum an Nutzern mitzuteilen.
Ja, die Definition von was sind Freunde hat sich ja spätestens mit wer kennt wen schon vor Jahrzehnten verändert. Ne?
Ja, genau.
Bei Familie kann man jetzt noch drüber streiten. Genau, okay. Das heißt aber, wenn ich jetzt, wir haben uns im Vorfeld ja schon drüber unterhalten, wenn ich klassisches Content-Marketing betreibe, ich habe ein Unternehmen, bin selbstständig oder wie auch immer wir das jetzt an der Stelle gerade formulieren wollen, vertreibe jetzt vielleicht gar nicht mal offensiv ein Produkt über Instagram, aber ich nutze mein Profil, um nach und nach Reichweite aufzubauen, Menschen auf mich und mein Unternehmen aufmerksam zu machen und darüber Kunden zu gewinnen, dann sind wir ganz klar im Bereich einer kommerziellen Nutzung, ne?
Genau, man kann sich immer überlegen, was möchte ich mit meinem Post bezwecken? Also ganz klare Fälle sind Unternehmen, die sagen, ich habe einen Social Media Auftritt, um ein Unternehmen zu präsentieren, das ist kommerziell. Jeder Selbstständige, der sagt, ich möchte meine selbstständige berufliche Tätigkeit auf Instagram präsentieren oder generell Social Media präsentieren, ist kommerziell. Dann gibt es jetzt neuerdings, also auch nicht mehr ganz so neu, aber den Beruf des Influencers, der sagt, naja, ich bin eine interessante Persönlichkeit. Und wenn ich sage, Restaurant XY ist ganz toll, dann laufen da alle meine Follower, nicht alle, aber eine Großzahl meiner Follower hin und gehen da essen. Wenn ich das jetzt aus eigener Erfahrung, also ich erzähle das, weil ich war da essen und mir hat es so gut geschmeckt und das ist eine tolle Erfahrung, die möchte ich loswerden. Da wären wir noch im Bereich einer privaten Zielsetzung. Wenn aber das Restaurant sagt, hier weißt du was, ich erlasse dir deine Rechnung, wenn du einen Instagram-Post machst und erzählst, wie toll es dir hier geschmeckt hat, dann sind wir in der kommerziellen Nutzung. Und das hat erstmal jetzt nichts damit zu tun, ob ich kommerzieller Influencer bin oder ob ich Privatperson bin.
Das heißt, es fällt in beiden Fällen unter kommerziell. Und dann gab es ja nochmal die Unterscheidung zwischen erheblichen und nicht erheblichen Einnahmen, die dadurch erzielt werden. Vielleicht magst du da kurz noch was zu sagen.
Ja, das ist eine Unterscheidung bzw. Begrenzung, findet sich jetzt nicht in den Metanutzungsbedingungen, sondern im sogenannten Urheberrechtsdiensteanbietergesetz. Das ist jetzt ein Gesetz, was ich glaube im August 2021 in Kraft getreten ist, um quasi die sich veränderte Realität auch in Gesetzestext zu fassen. Und zwar sagt das Gesetz, also das regelt, wie gehe ich mit der Verantwortlichkeit von Dienstanbietern, also Plattformen wie Facebook, Instagram, YouTube um. Das sind Großunternehmen, die Milliardenumsätze damit machen, dass sie Nutzern die Möglichkeit geben, urheberrechtlich geschützte Inhalte zu verbreiten. Und die sagen immer, ja, aber haften wollen wir dafür nicht, weil wir können doch nicht bestimmen, was unsere Nutzer da machen. Also wir bieten nur den Raum, was die Nutzer da machen, ist deren Problem. Dass das sich in den letzten Jahren und Jahrzehnten immer mehr von der Realität entfernt hat, weil diese Plattformbetreiber können sehr wohl Einfluss drauf nehmen, wie verhalten sich die Nutzer, machen das auch durch ihre Nutzungsbedingungen oder allein durch die technischen Funktionen. Da hat sich die Rechtsprechung dann irgendwann oder die Gesetzgebung dann irgendwann gesagt, okay, wir müssen das mal realistisch betrachten. Wenn mein Geschäftsmodell das ist, dass ich Nutzern sage, in diesem Rahmen könnt ihr Inhalte veröffentlichen, dann habe ich da auch Einfluss drauf und als Plattformbetreiber hafte ich dann, wie als würde ich selbst Inhalte veröffentlichen. Also es macht dann keinen Unterschied mehr, veröffentlicht, dann lädt der Nutzer ein Bild hoch oder lädt die Plattform das Bild selbst hoch. Also man wird quasi als Plattformbetreiber, das bezieht sich natürlich nur auf Plattformen, deren Inhalt es ist, Nutzern die Möglichkeit geben, also User-Generated Content zu verarbeiten, also von Nutzern produzierte Inhalte hochzuladen und zu verarbeiten. Das trifft jetzt nicht zu auf zum Beispiel Sendeunternehmen, die eigene Inhalte, also ProSieben-Webseite, um es mal zu nehmen, gibt natürlich auch ganz viele andere Sender, aber die Mediatheken von Fernsehsendern, die sind davon nicht betroffen, weil da werden nicht Nutzerinhalte präsentiert, sondern eigene Inhalte. Also es betrifft diese klassischen Social-Media-Plattformen.
Das war jetzt eine Änderung, die da letztes Jahr stattgefunden hat. Du hast mir aber auch noch von einer ganz anderen spannenden Änderung in der Gesetzgebung erzählt. Ich habe es eben schon angeteasert, ne, hinsichtlich Redefreiheit, Kunst etc. Da war so das Stichwort Memes kam da von dir. Vielleicht nochmal ein schöner Punkt, an dem du kurz da nochmal weiter drauf eingehen kannst. Warum gibt es diese Gesetzgebung überhaupt und ist die so böse oder versucht die uns gerade eigentlich sogar mehr Möglichkeiten zu verschaffen?
Genau, diese Gesetzgebung, also ich weiß jetzt nicht, ob das für die Hörer so interessant ist, warum es die gibt, ist dadurch begründet, In der EU gibt es ja den europäischen Gesetzgeber, der Richtlinien erlässt, um quasi das Recht oder die Rechtslage in der EU zu harmonisieren, aneinander anzugleichen. Da gibt es die Urheberrechtsrichtlinie, also gibt es immer wieder neue, um die urheberrechtlichen Vorgaben in der Europäischen Union möglichst einheitlich zu gestalten. Und diese Richtlinien geben so die Rahmenbedingungen und der nationale Gesetzgeber muss diese Richtlinien in nationale Gesetze umwandeln. Und das ist in Deutschland das Urheberrechtsgesetz, was allerdings schon sehr alt ist. Und als es das Urheberrechtsgesetz, als das erlassen wurde, da gab es noch kein Internet, da gab es noch keine Online-Nutzung von Inhalten. Und deswegen gab es da auch noch keine Regelungen zu. Dann wurden halt bislang immer die alten Regelungen angepasst und ausgelegt, passend gemacht für die tatsächliche Nutzung. Und irgendwann gab es zu große Diskussionen, weil die Formulierungen halt so sind, dass man da keine klaren Grenzen ziehen kann und die das nicht der Rechtsprechung überlassen sein sollte, diese EU-Richtlinie umzusetzen. Deswegen mussten Gesetze erlassen werden. Und das Urheberrechtsdiensteanbietergesetz ist zum Beispiel eines dieser Gesetze, aber auch die Änderung im Urheberrechtsgesetz, die neue Schrankenregelung, dass zum Beispiel Pastiche-Karikaturen-Parodie eine erlaubte Nutzung von fremdem urheberrechtlich geschütztem Inhalt ist. Früher war es so, man hatte Parodie, Satire, das lief dann über die, also musste quasi die Kunstfreiheit berücksichtigt werden und damit man die Kunstfreiheit gegen den Eigentumsrecht des Urhebers abgewogen wird, gab es da Regelungen. Die haben für die Lage von vor 20 Jahren vielleicht gepasst, wo man überlegt hat, wie mache ich einen satirischen Beitrag? Ich schreibe eine Parodie in einem Buch, mache einen Film oder einen Radio- oder Fernsehbeitrag. Dazu musste man auch die technischen Möglichkeiten haben. Das hat sich alles geändert. Mittlerweile hat jeder, der ein Handy hat, die Möglichkeit, was zu filmen, das zu kommentieren und das direkt im Internet zu veröffentlichen. Und wenn er da quasi eine Meinung veröffentlicht oder einen satirischen Beitrag, der durch diese Grundrechte geschützt sein muss, veröffentlicht, und das Urheberrecht setzt ihm dabei Grenzen, sodass er das nicht machen kann, muss das Urheberrecht einfach angepasst werden an die Lebenssituation. Das hat zur Folge, dass so Sachen wie Memes, also ich benutze ein Bild aus dem Internet, was ich da finde, und kombiniere das mit einem Text, reiße das aus dem Zusammenhang, gebe ihm einen neuen Zusammenhang. Das ist eine ganz klare, von der Kunstfreiheit gedeckte Nutzungshandlung. Und damit die gesetzlich erlaubt ist, wurde der Paragraph 51a der Karikaturen und Pastiche ist das Stichwort, unter das die Memes fallen, eingeführt hat und da ganz klar gesagt hat, ja, das ist eine erlaubte Nutzung.
Das heißt aber auch, wenn ich jetzt ein solches Meme selbst erstelle, dann darf ich das. Aber wie ist das jetzt, wenn ich jetzt ein im Internet sehr verbreitetes Meme nehme und das wieder selbst poste?
Da sollte man vorsichtig sein. Generell dürfte es sich ja mittlerweile rumgesprochen haben, dass alles, was ich im Internet finde, auch einen, ich sag mal, Eigentümer hat, im urheberrechtlichen Sinne. Jedes Bild, was im Internet, wenn ich bei Google Erdbeeren eingebe und klicke dann auf Bilder und dann kriege ich ganz viele Bilder von Erdbeeren. Die darf ich jetzt aber nicht einfach nutzen, die Bilder, sondern jedes Bild hat einen Urheber. Unter Umständen werden die auch verwertet. Also unter Umständen sagt der Urheber, wenn du mein Bild nutzen willst, musst du mir eine Lizenz zahlen. Es gibt Urheber, die sagen, hier, nehmt alle meine Bilder, ihr braucht mir keine Lizenz zahlen. Das sind diese Creative Commons Lizenzen, die zum Teil gratis sind. Es gibt da die Portale, wo man sich gratis Bilder runterladen kann, die man dann nutzen kann. Ob man das darf, das muss aber immer derjenige, der das Werk nutzt, überprüfen und ist da in der Verantwortung. Und wenn ich jetzt ein bestehendes Meme, was ich im Internet gefunden habe, einfach nur nehme und es so poste, als wäre es mein eigenes, dann verletze ich unter Umständen ein Urheberrecht, müsste dann erstmal gucken, wer hat das Meme erstellt oder wo habe ich es her? Gibt es da irgendwie eine Lizenz? In der Regel ist es bei Memes so, dass die ja gepostet werden mit der Intention, die weit zu verbreiten und ganz viele Reposts zu haben. Dann würde man sagen, der Urheber hat quasi, indem er das postet, ja auch gesagt, ihr dürft das nutzen. In den seltensten Fällen wird es eine Abmahnung wegen Memes. Also ich kenne noch keine Abmahnung, wo der Urheber eines Memes gesagt hat, oh, du hast mein Meme genommen und das selbst geteilt und deswegen mahne ich dich jetzt ab. Also das ist schon sehr eher unrealistisches Szenario.
Okay, das ist natürlich sehr beruhigend zu wissen. Ja, vielleicht, ne, vielleicht kann man davon ausgehen, dass die Urheber solcher Dinge da auch einfach nochmal ein bisschen anderen Zugang zum Thema haben. Es gibt ja auch so dieses Stichwort Fair Use, über das man in der letzten Zeit öfter mal gestolpert ist. Aber jetzt hast du gesagt, Urheberrechtsdienste-Anbietergesetz. Was ein Worttrümmer.
Ja, das ist die Kurzversion von dem Gesetz. Das ich,
aus diesem Gesetz entstammt ja eigentlich auch dieses 15-Sekunden-Thema, das ganz oft mit dem Zitatrecht verwechselt wird. Das ist vielleicht nochmal ein ganz wichtiger Punkt, den du ganz kurz erläutern könntest. Was ist 15 Sekunden lang okay und was ist nämlich eben nicht okay?
Ja, das ist eine der schönen Urban Legends, genauso wie die 2-Sekunden-Regel, 3-Sekunden-Regel, 5-Sekunden-Regel, wie auch immer, die gab es in allen Formen. Und ich meine jetzt nicht die aus der Küche, alles was nach 3 Sekunden auf dem Boden, was weniger als 3 Sekunden auf dem Boden liegt, kann man auch essen, sondern...
Ja, das ist schon geil.
Es hielt sich lange...
Da sieht man, dass du in Köln lebst, ne? Bei uns hier auf dem Land ist der Zeitraum schon wesentlich länger.
Ja, bei manchen sind es auch 3 Minuten. Nein, aufs Urheberrecht bezogen, es hielt sich lange oder hält sich immer noch das Gerücht, Musik darf ich bis zu 2 Sekunden, 3 Sekunden Musik darf ich nutzen. Aber warum sollte ich das dürfen? Also gibt keine rechtliche Grundlage dafür. Das wird dann häufig in einen Topf geschmissen mit dem Zitatrecht. Ich darf einen Satz aus einem Buch zitieren. Klar darf ich zitieren, aber zitieren an sich bedeutet nicht, ich nehme irgendwas und verbreite es um des Inhalts willen, sondern ich habe eine geistige Auseinandersetzung mit diesem Inhalt. Also ich zum Beispiel rezensiere einen Film und erzähle der Film über die Handlung des Films, über die Besonderheiten in der technischen Umsetzung bei der Filmerstellung. Und um zu erklären, was ich meine, gebe ich ein kurzes Beispiel. Und das ist ein Zitat. Oder eben auf die Musik bezogen, ich beschreibe ein bestimmtes Musikgenre. Ich erkläre klassischen Musikanhängern, was Rap ist. Und dann beschreibe ich, wie ist das technisch aufgebaut und dann mache ich ein kurzes Beispiel. Also Zitat ist immer ein Beleg zur Erläuterung dessen, was ich zu sagen habe. Wenn ich jetzt aber sage, ich nehme einen Rap-Song und veröffentliche oder gebe den öffentlich wieder und sage, das ist ein toller Song und ich darf das, weil der Song ist ja nur das Zitat dazu, das funktioniert nicht, weil da fehlt es an der inhaltlichen Auseinandersetzung mit dem Inhalt.
Und das mit diesen 15 Sekunden, die okay sind, hast du mir im Vorfeld schon erklärt. Ne? Ja. Das geht halt eben gar nicht für den Nutzer, sondern das ist das, wo man die Plattform so ein bisschen vom Overblocking befreien möchte und sagt, bis 15 Sekunden darfst du davon ausgehen, dass das, was dein Nutzer da macht, in Ordnung ist und du musst es nicht automatisch unterbinden, wenn ich dich da richtig verstanden habe.
Ne? Genau, das steht ein bisschen missverständlich im Gesetz drin. Da steht nämlich drin, dass die Nutzung eines Werkes bis zu 15 Sekunden, und dann gibt es noch andere Voraussetzungen, also es muss weniger als die Hälfte des Werkes sein. Wenn zum Beispiel ein Lied nur 10 Sekunden lang ist, darf man nicht alle 10 Sekunden nehmen, sondern man muss weniger als die Hälfte, also 4,99999 Sekunden sind in Ordnung. Ab der fünften Sekunde ist es nicht mehr in Ordnung. Dann kommen noch andere Kriterien hinzu. Da wird man davon ausgehen, es gibt eine gesetzliche Vermutung, dass diese Nutzung erlaubt ist. Und dann denken sich alle, ah cool, bis zu 15 Sekunden gibt die gesetzliche Vermutung, die Nutzung ist erlaubt, also darf ich alles bis 15 Sekunden nutzen, weil die Vermutung sagt ja, es ist erlaubt. Aber da vergisst man den wesentlichen Teil, für wen gilt diese Vermutung? Und zwar für den Plattformbetreiber, der sicherstellen muss, dass der Nutzer keine urheberrechtswidrigen Inhalte veröffentlicht. Und der könnte ja sagen, okay, alles, was urheberrechtlich geschützt ist, darf man einfach nicht mehr veröffentlichen. Und jeder, der in irgendeiner Form urheberrechtlich geschützte Inhalte in seinem Post verwendet, wird erstmal blockiert, der Post. Das ist das sogenannte Overblocking, weil sämtliche gesetzlich erlaubten Inhalte, wie zum Beispiel Zitat oder Karikatur, Pastiche, die ganzen Sachen, Wissenschaft und Forschung, ganz viele gesetzlich erlaubte Nutzungen, die würden damit vom Plattformanbieter unterbunden werden. Und das ist ein ganz erheblicher Eingriff in die Meinungsfreiheit. Und um das zu verhindern, das war diese Diskussion, Artikel 13 hieß es erst. Das war die große Artikel 13 Diskussion Upload-Filter. Sobald ich was hochlade, muss die Plattform filtern, dass ich keine Rechtsverletzung begehe, ansonsten haften sie. Und da haben alle gesagt, das können wir nicht machen, das schränkt die Meinungsfreiheit ein, schränkt die Kunstfreiheit ein, auf gar keinen Fall. Ja, das verhindern wir mit dem Artikel 13 mittlerweile, also ist es dann der Artikel 17 geworden in der Richtlinie. Die wurde dann umgesetzt und dieser Paragraph soll dieses Overblocking verhindern und sagt, lieber Plattformbetreiber, du musst nicht sofort alles löschen. Bei allen Nutzerinhalten, die bis zu 15 Sekunden urheberrechtlich geschützte Musik, also die Sekunden beziehen sich auf Musik, bei Bildern gibt es dann Dateigrößen, bei Texten bezieht es sich auf Wörter, die Abgrenzung, also sagen wir jetzt diese 15 Sekunden Musik, da darfst du als Plattformbetreiber von ausgehen, das wird wohl erlaubt sein. Und das muss ich nicht blockieren. Also als Nutzer, ich lade ein Video hoch und habe 14 Sekunden urheberrechtlich geschützte Musik drin, dann wird das Video, darf das nicht automatisch geblockt werden, sondern es wird erstmal veröffentlicht, ohne dass der Plattformbetreiber jetzt dafür haften muss, wenn eine Rechtsverletzung enthalten ist. Aber es steht auch drin, die widerlegliche Vermutung. Und das bedeutet, der Rechteinhaber kann hingehen und sagen, hier, der benutzt 15 Sekunden meines Werkes und hat keine Lizenz. Und dann ist diese Vermutung widerlegt und der Plattformbetreiber muss den Inhalt blockieren. Also die 15-Sekunden-Regel ist keine Erlaubnis, die Musik zu verwenden. Die 15-Sekunden-Regel ist ein Verbot für den Plattformbetreiber, diese Inhalte sofort zu blockieren.
Ja, das ist eine deutliche Unterscheidung. Ne? Jetzt hast du da drin gerade so ein bisschen das Thema Plattformhaftung erwähnt. Und natürlich haben wir auch immer wieder Fragen bekommen, okay, aber wenn die Plattform mir die Möglichkeit bereitstellt, bin ich dann überhaupt haftbar, wenn ich das nutze? Oder schlägt das gegebenenfalls durch auf die Plattform? Ich weiß, dass das ein Thema ist, das wir jetzt hier wahrscheinlich gar nicht abschließend klären können. Aber da sind wir ja in den Recherchen dazu auf einen ganz spannenden Punkt gestoßen. Und zwar auf die überall im Internet auffindbare Formulierung. Ich lese das jetzt gerade mal hier vor. Business Accounts können nicht auf die Instagram-Musikbibliothek zugreifen, sondern nur auf die Facebook Sounds Collection, die von der Meta-Plattform Incorporated zur Verfügung gestellt wird. Diese Sound Collection enthält deutlich weniger Songs und kaum Charthits und Klassiker. Ich habe diese Formulierung hier jetzt exakt so rauskopiert aus einer Seite einer Handwerkskammer, die Google mir sofort vorgeschlagen hat. Ziemlich exakt die gleiche Formulierung ist auch bei diversen Anwaltskanzleien zu finden. Es gibt einen Haufen Quellen, die alle nahezu die gleiche Formulierung verwenden, ohne dass irgendwo eine Quellenangabe existiert. Das lassen wir mal unkommentiert. Ja, aber wir wären natürlich nicht Social Media Marketing einfach erklärt, wenn wir das einfach so hinnehmen würden. Wir haben es natürlich ausgetestet, ne? Wir haben es eben auch zusammen noch ausgiebig ausgetestet, um da vielleicht nochmal nachvollziehbare Faktoren zu finden, die es beeinflussen. Auf jeden Fall war eine Sache mal ganz klar. Diese Aussage, wenn ich ein Businesskonto habe, dann habe ich nur Zugriff auf Musik, die ich kommerziell nutzen darf. Die kann man ganz einfach als falsch bezeichnen. Das konnten wir ganz klar mit mehreren Profilen widerlegen. Wir haben auch, ich kann das gleich mal hier einblenden, wir haben eine Bildschirmaufnahme mitlaufen lassen, die ganz klar zeigt, wir haben dieses Profil gerade auf den Kontotyp Business gesetzt und hatten Zugriff auf Songs, die definitiv in der Meta Sound Collection nicht zu finden sind.
in dieser Facebook Sound Collection. Also genau, Sound Collection im Unterschied zur Musikbibliothek.
Genau. Ja, diese Abgrenzung ist ja wirklich wichtig, ne? Musikbibliothek ist das, was grundsätzlich allen zur Verfügung stehen sollte und für die private Nutzung offensichtlich lizenziert ist. Und die Sound Collection ist das, was offensichtlich nur für kommerzielle oder was für kommerzielle Nutzung lizenziert sein soll. Aber wir konnten halt eben ganz klar zeigen, dass wir auch von Business-Profilen Zugriff auf Songs haben, auf die wir eigentlich keinen Zugriff haben sollten oder zumindest die wir nicht nutzen dürfen als kommerzielles Profil. Wie ist denn da jetzt im Moment so dein Rat? Wie geht man mit dieser Thematik um? Wie kann man sich absichern?
Ja, ist eine sehr gute Frage. Also bis gestern hätte ich noch genau das, weil ich in dieser Tiefe noch nicht durchgeprüft hatte, genau die Empfehlung gegeben, sobald ich einen Business-Account habe und angenommen, ich erstelle ein Reel und habe dann die Möglichkeit, über Audio hinzufügen, diese Funktion bei der Reel-Erstellung, da klicke ich drauf und dann poppt diese Bibliothek auf und ich bin ja im Business-Account offensichtlich gewerblicher Nutzer, gehe ich dann mal davon aus, dass mir die ausschließlich zur privaten Nutzung freigegebenen Inhalte nicht angezeigt werden. Also zu sagen, hier, bitteschön, nimm und mach, aber ob du das darfst, musst du selber überlegen, halte ich für äußerst schwierig. In der Praxis kann man dann natürlich die Plattform, wo man die Musik her hat, in Regress nehmen, also Schadensersatzanspruch stellen in Höhe der durch die Abmahnung entstandenen Kosten. Da verlagert sich dann so ein bisschen, sag mal, nur das Insolvenzrisiko. Aber urheberrechtlich verantwortlich für die Erlaubnis, für die Einholung der Erlaubnis ist der Nutzer und das ist verschuldensunabhängig. So gesehen ist es halt auch so, wenn Meta mir Musik anbietet zur Nutzung, muss ich jetzt überlegen, darf ich die nutzen oder nicht? Das muss ich selber wissen. Das muss ich selber entscheiden. Wenn Instagram mir sagt, du darfst auf jeden Fall die Musik nutzen, dann kann ich davon ausgehen, ich darf die Musik nutzen. Wenn das aber falsch ist, dann hafte ich trotzdem. Werde ich abgemahnt und ich muss bezahlen. Jetzt sind wir an dem Punkt, jetzt sage ich natürlich, okay, Instagram hat mir das erlaubt, hat mir gesagt, ich darf das nutzen, deswegen gehe ich zu Instagram und sage, hey, ich möchte jetzt Schadensersatz von euch. Dann passiert das, was Instagram, wie Instagram wahrscheinlich reagieren würde, ist zu sagen, was steht denn in den Nutzungsbedingungen? Da steht ganz dick drin, fett gedruckt, ist der zweite Satz. Du bist für die Inhalte verantwortlich, die du postest. Insbesondere die Nutzung von Musik für gewerbliche oder nicht private Zwecke ist verboten, es sei denn, du hast die entsprechenden Lizenzen eingeholt. Also die übertragen hier im Vertrag mit dem Nutzer die Verantwortung ganz eindeutig auf den Nutzer. Die sagen, du darfst, alles was nicht privat ist, darfst du nicht, es sei denn, du hast die Lizenzen. Wenn man das jetzt gegenüberstellt mit dem Verhalten, du bist Business-Account-Inhaber und hier ist die Musik, nutz die doch für deine Reels, dann wird das alles viel toller, viel besser. Das ist ein bisschen widersprüchlich. Einerseits zu sagen, du darfst hier nichts, wenn es nicht privat ist, es sei denn, du selbst kümmerst dich um die Lizenz und sobald du kommerziell unterwegs bist, darfst du hier, nimm diese Musik und verwende die für deine Reels. Da fehlt dann meines Erachtens der klare und deutliche Hinweis, aber kümmere dich um die Lizenz selber, weil alles, was du hier findest, ist nicht kommerziell lizenziert. Diesen Rechtsstreit mit Meta zu führen, wünsche ich viel Spaß. Wenn ihr da Lust drauf habt, sagt gerne Bescheid. Ich selbst will es nicht.
Ich wollte gerade sagen, da sind wir nämlich genau jetzt schon quasi bei dem Thema angekommen, bevor wir noch zwei aktuell sichere Möglichkeiten präsentieren, wie man aktuell Musik nutzen kann, auch innerhalb der Plattform gegebenenfalls sogar. Wie gehe ich denn vor, wenn mir so eine Abmahnung jetzt in den Briefkasten flattert?
Als erstes, also wir Anwälte empfehlen natürlich immer, sich rechtlichen Rat einzuholen, zum Anwalt zu gehen, im besten Falle zum spezialisierten Anwalt oder zum Fachanwalt und nicht selbst irgendwas unterschreiben und irgendwas bezahlen, weil unter Umständen hat man nicht ganz verstanden, was man da unterschreibt und welche Folgen das hat und hat dann was unterschrieben und kriegt dann zwei Wochen später die nächste Abmahnung, weil die Reels nämlich noch woanders öffentlich zugänglich gemacht werden, also wenn man wegen Instagram abgemahnt wird und hat die auch auf Facebook und löscht nur Instagram und auf Facebook sieht man es noch, Dann hat man Unterlassungserklärung abgegeben und verstößt gegen die Unterlassungserklärung und schuldet dann auf einmal auch noch die Vertragsstrafe. Und da kann man sich nicht rausreden, weil man hat ja selbst diesen Vertrag unterschrieben. Von daher immer gerne zum Anwalt gehen und nachfragen. Wir haben ja eben selber schon festgestellt, sich im Internet selbst schlau machen kann helfen, kann einen aber auch auf die falsche Fährte führen, weil man sucht tendenziell immer nach der Lösung fürs Problem. Und wenn ich sage, hier, das habe ich bekommen, ich will aber nicht, dass ich jetzt hier schuld bin und suche lang genug, dann finde ich garantiert irgendwo eine Webseite, die sagt, ja, siehst du, und aus dem Grund brauchst du nichts bezahlen. Ob das dann stimmt oder nicht, wage ich zu bezweifeln. Besonders je länger man suchen muss, um die gewünschte Meinung zu finden, umso unwahrscheinlicher ist das, dass die herrschende Meinung ist.
Naja, und nur weil was mehrfach im Internet drinsteht, heißt nicht, dass es richtig ist. Das haben wir eben auch schon gesehen, ne?
Genau, es wird sehr viel abgeschrieben im Internet. Kann man auch ganz leicht überprüfen, indem man eine Textpassage kopiert und mal googelt und dann schaut, wo genau diese Textpassage auftaucht. Dann sieht man, dass auch viele Anwälte voneinander abschreiben, ohne zu hinterfragen, was schreibe ich denn da ab? Also was wir Anwälte tun können, ist erstmal beraten, worum geht es, ist die Abmahnung berechtigt, ist die Abmahnung nicht berechtigt. Es gibt zum Teil auch, das war bei dieser Google Fonts Welle, die Abmahnungen, die waren sämtlich unberechtigt, waren auch rechtsmissbräuchlich, wie jetzt kürzlich ein Gericht festgestellt hat. Da war dann der Trick bei dieser Geschichte war, dass der geforderte Vergleichsbetrag zur Beilegung des Rechtsstreites war weniger als das, was eine Erstberatung beim Anwalt kostet, so dass es für den Nutzer war, ja, ich unterschreibe das jetzt und bezahle und dann ist Ruhe. Der Anwalt will nur mehr Geld. Ja, aber dann hat man unter Umständen sich zu was verpflichtet, wozu man sich überhaupt gar nicht verpflichten muss. Vielleicht muss man auch einfach gar nichts bezahlen. Das kann einem der Anwalt sagen. In den Fällen der berechtigten Abmahnung kann man auch mit der Gegenseite, meistens wird zu den Anwaltskosten auch noch ein Schadensersatz gefordert. Das ist die übliche, in der Praxis übliche Lizenzgebühr für die Verwendung. Wenn ich mir mal überlege, ich nehme einen Chartsong, jetzt nehmen wir mal Robbie Williams Charttitel und habe den auf meiner Webseite als Hintergrundmusik laufen und das bleibt 5, 6, 7 Jahre unentdeckt. Und hat Millionen Nutzer haben sich die Webseite angeguckt. Dann kann man sich mal überlegen, gehe ich jetzt zur Plattenfirma und sage, ich möchte gerne den Robbie Williams Titel für meine kommerzielle Webseitennutzung haben. Lizenz brauche ich für 8 Jahre. Was kostet das? Da werden natürlich dann entsprechende Summen aufgerufen. Also wie hoch der Schadensersatz ist, hängt immer vom Umfang der Nutzung ab. Aber in den jetzt uns bekannten Abmahnungen war es schon so, dass bei dem einen Titel bis zu, also im fünfstelligen Bereich, und da man dann zwei Rechteinhaber hat, den Verlag, der quasi die Urheber vertritt, und die Plattenfirma, die die Rechte des Tonträgerherstellers wahrnimmt, und jeder von denen möchte 12.000 Euro Schadensersatz, weil das die Lizenz gekostet hätte, dieses Werk mit einem Filmwerk zu einem neuen Werk zu verarbeiten. Also es ist ja nicht so, dass ich einfach das Lied anmache wie im Radio, sondern ich nehme das Lied und bastel mir daraus was Neues. Und das ist immer teurer. Deswegen kriegt man diese Lizenz auch nicht über die GEMA, weil die GEMA nur die Wiedergabe oder in der Regel weitgehend nur die Wiedergabe lizenziert.
Ja, 2x12.000 Euro plus die Anwaltskosten, ne? Da kann man sich ja...
Genau, bei fehlender Urhebernennung noch 100% Persönlichkeitsrechtszuschlag in einigen Fällen, wenn der Abmahner und der Urheber identisch sind. Das geht ganz schnell dann in schmerzhafte Forderungen.
Also zusammengefasst, wenn mir so ein Ding in den Briefkasten flattert... wahrscheinlich jetzt auch unabhängig davon, ob es jetzt tatsächlich gerade das Thema Urheberrecht oder ein anderer Bereich ist, auf jeden Fall erstmal sich einen Anwalt zur Seite holen, sich mal beraten lassen und gucken, was da überhaupt rechtskräftig ist, ob das im Rahmen des, und was man noch machen kann. Genau, also dann haben wir natürlich jetzt über zwei Möglichkeiten gesprochen, damit wir hier auch noch eine konkrete Hilfestellung mitgeben können. Einmal das Thema, wie kann ich jetzt sicherstellen, dass Musik, die ich für Instagram nutzen möchte, definitiv auch für eine kommerzielle Nutzung lizenziert ist. Stichwort Sound Collection. Da scheint aktuell die einzige Möglichkeit zu sein, zumindest von dem, was wir jetzt gerade hier überprüfen konnten, wäre das Creator Studio tatsächlich zu nutzen. Das heißt, es wäre ein Umweg. Das heißt, ich könnte gar keine Musik mehr innerhalb der App, gar keine Inhalte innerhalb der App mit Musik unterlegen. Das andere, da haben wir ja auch im Vorfeld schon drüber gesprochen und dieses Profil haben wir vor kurzem auch schon vorgestellt bei uns, wäre das Profil von Community Creator Music. Eine ziemlich, ziemlich coole Aktion, eine Creatorin, die sich so aus der Not heraus überlegt hat, okay, ich bringe jetzt einfach Creator und Musiker zusammen und bietet kleineren Musikern auf Instagram die Möglichkeit, sich auf diesem Profil vorzustellen und die eigenen Bedingungen anzugeben, in welcher Form ihre Musik genutzt werden darf. Wir haben es für den Beitrag auch, haben wir da direkt eine Künstlerin kontaktiert. Das war ein sehr netter Austausch, die uns dann auch genehmigt hat, auch trotz, dass wir ein kommerzielles Profil sind, diese Musik für den Beitrag zu nutzen. Aber da haben wir jetzt auch im Vorfeld ja schon darüber unterhalten, dass das gar nicht so einfach ist für den Laien, sowohl für den Laienmusiker als auch für den Lion-Creator, das Ganze irgendwie halbwegs rechtssicher zu dokumentieren und vor allem, also welche Fragen muss ich mir denn stellen, welche Fragen muss ich meinem Gegenüber stellen, wie kann ich das Ganze irgendwie halbwegs verwurstbar machen und so, dass es auch im Nachgang nicht zu Diskussionen kommen kann. Und da hast du uns ja schon Hilfe angekündigt. Das wäre cool, wenn du es einfach selbst erzählst, was du dir da überlegt hast.
Ja, also man kann so sagen, je weniger konkret die Absprache ist, umso mehr Raum ist für Diskussionen. Man könnte jetzt als Content Creator den Musiker kontaktieren und sagen, hey, ich habe dein Lied gehört, darf ich das benutzen? Und noch besser ist, wenn man sagt, ich finde deine Musik schön, darf ich die benutzen? Und der Musiker sagt dann, ja klar, benutze meine Musik. Dann ist jetzt die Frage, ja, was heißt meine Musik? Heißt das tatsächlich jeden Titel? Und was heißt benutzen? Zu welchem Zweck? Zu gewerblichem? Je unkonkreter es ist, umso weiter ist es natürlich zu fassen. Und da gibt es im Urheberrecht die sogenannte Übertragungszweckregel, die sagt, wenn es nicht genau definiert ist, für welchen Nutzungsumfang jetzt lizenziert ist, dann guckt man sich an, zu welchem Zweck wurde der Vertrag geschlossen? Zu welchem Zweck wurden die Nutzungsrechte übertragen? Und ich sage dann, ja, Nutzung auf meinem Social Media Account. Dann müsste sich der Künstler anschauen, was ist das für ein Account? Ist das ein Account, der auch kommerzielle Posts absetzt? Und dann würde man sagen, dass genau diese Nutzung, kommerzielle Nutzung, auch von dem, ja, erlaube ich dir, umfasst ist, weil der Zweck der rechte Übertragung ist die Nutzung auf dem Social Media Account. Wenn man jetzt die kommerzielle Nutzung ausschließen möchte, dann würde ich sagen, ja, erlaube ich dir zur privaten Nutzung. Also im Prinzip, den Umfang der Nutzungsrechte einzugrenzen ist, oder einzuschränken, zu beschneiden, ist Aufgabe des Musikers oder des Rechteinhabers. Wenn es dem aber egal ist, sagt, jo, nutz, nimm, mach, Hauptsache, man hört mich überall, dann kann der auch einfach, dann muss der gar nichts einschränken.
Genau, und weil wir gesagt haben, wir wollen ja immer konkret irgendwas an die Hand geben und Dinge vereinfachen, haben wir im Vorfeld schon, also damit richte ich mich jetzt an dich als Zuhörer da draußen, haben wir uns überlegt, wir stellen dir ein Dokument zur Verfügung. Das werden wir in unsere Wissensdatenbank ablegen. Das heißt, als Newsletter-Abonnent bei uns hast du sowieso immer Zugriff auf diese Wissensdatenbank. Da ist noch viel mehr einfach drin, Konkretes, was du an die Hand nehmen kannst. Und der Philipp hat gesagt, dann machen wir zusammen einfach so ein einfaches Dokument, das für Künstler und Gewerbetreibenden, sage ich jetzt mal, also es richtet sich in der Zielgruppe jetzt ganz klar nicht an den Großkonzern, aber klassisch einfach an unsere Zielgruppe hier in der Hörerschaft, was es euch ermöglicht, einfach eine einfache, rechtssichere und dokumentierte Absprache zu treffen und zu sagen, hier, damit seid ihr beide auf der sicheren Seite, ihr habt die richtigen Informationen ausgetauscht und habt euch darauf geeinigt, dass das so verwendet wird. Und genau, Da das Ganze natürlich so einen gewissen Anspruch hat, auch wenn es von einem Anwalt erstellt wird, ist es noch nicht fertig. Der Philipp braucht noch ein bisschen dafür, auch Recherche, wie die Formulierungen natürlich so gemacht werden können, dass sie auch einfach für jeden verständlich sind und trotzdem rechtssicher. Das ist ja so in dem Fachbereich gar nicht so einfach. Genau, aber an der Stelle schon mal ein riesengroßes Danke dafür. Auch ein riesengroßes Danke dafür, dass du dir diese Zeit hier für diese Podcast-Aufnahme genommen hast, aber auch die Gespräche, die wir jetzt im Vorfeld schon diese Woche geführt haben. Ein riesen Dank. Wir werden dich natürlich gerne in der Beschreibung verlinken. Also ihr habt jetzt gehört, der Philipp weiß, wovon er redet. Und ja, ich meine, die Entscheidung ist euch überlassen, aber bei uns wäre es ganz klar, wenn so eine Abmahnung in den Briefkasten flattert, dann wüsste ich schon, wen ich als erstes anrufe. Insofern schaut es euch gerne an. Du hast auch eben gesagt, auf Instagram bist du selbst oder seid ihr als Kanzlei auch vertreten. Verlinken wir natürlich dann auch gerne. Genau. Und ja, da wir jetzt schon sehr, sehr, sehr weit gekommen sind, würde ich sagen, unsere Quintessenz des Tages und was zur Hölle soll ich posten, kürzen wir heute so ein ganz klein bisschen ab. Quintessenz des Tages würde ich einfach zusammenfassen, nur weil eine Plattform dir die Funktion zur Verfügung stellt, heißt es noch nicht, dass du sie rechtssicher nutzen kannst. Da ein bisschen Vorsicht walten lassen, im Zweifelsfall selbst schlau machen und wenn dann doch mal eine Abmahnung rein flattert, bitte den Philipp anschreiben.
Wir empfehlen natürlich immer, nicht darauf zu warten, bis die Abmahnung da ist, sondern wenn man jetzt in einem gewissen gewerblichen Content was posten will und sich unsicher ist, empfiehlt es sich immer vorher kurz nachzufragen. Meistens ist es viel günstiger, sich kurz anzugucken, was ist der beabsichtigte Zweck, woher habe ich die Inhalte, was gibt es für Lizenzen, Lizenzvereinbarungen und das kostet in der Regel weniger, als sich gegen eine Abmahnung zu verteidigen. Viele Leute verzichten darauf, weil die sagen, naja, wenn ich meinen Anwalt frage, der sagt sowieso immer nein. Ja, das ist aber leider häufig die richtige Antwort.
Aber es ist dann die günstigere Antwort, ne?
Die günstigere Antwort, dann bin ich auch gerne der Spielverderber, wenn ich damit verhindere, dass Leute kostenträchtige Abmahnungen erhalten. Und auch diese Argumentation, ja, aber die anderen machen das doch auch alle, ist halt, das ist so ein bisschen Sandkastenargumentation.
Ja, aber ich meine, wir haben dich jetzt über die Zeit ja auch ein bisschen kennenlernen dürfen und also ich fand es echt mega, dass du halt einfach ein sehr lösungsorientierter Mensch bist und der dann Nein sagt, wenn er Nein sagen muss, aber wenn es Möglichkeiten gibt, diese dann auch einfach aufzeigt.
Wir empfehlen natürlich auch immer Alternativen oder alternative Handlungs. Wir können ja sagen, so würde ich es nicht machen, aber überleg doch mal, mach das so oder so. Und häufig merken wir halt auch, dass so, ja, dass so Sachen auch nicht zu Ende gedacht sind. Ich möchte jetzt ganz kurz das so und so machen. Was hängt da rechtlich alles mit dran? Und wenn man dann merkt, ah ja, nee, das und das und das auch noch. Ja, das will ich, brauche ich aber alles gar nicht. Dann bieten wir häufig auch eine einfachere Alternative an, wo das dann die rechtlichen Probleme so gar nicht stellen. Also vorher fragen ist häufig besser als hinterher.
Das ist ein schönes Fazit. Das war noch schöner als meine Quintessenz des Tages. Wir werden dich dann ab sofort immer dazuschalten und die Quintessenz sprechen lassen. Gut, dann, wie gesagt, an dieser Stelle nochmal vielen, vielen Dank. Das war für mich auf jeden Fall extrem aufschlussreich. Ich glaube, für viele unserer Hörer auch. Das sollte ein bisschen Sicherheit in einem Bereich geschaffen haben, in dem gerade einfach ganz viel Unklarheit besteht. Ja. Vielen, vielen lieben Dank dafür. Ja, und Dank. Ja, ich hoffe, dass wir uns vielleicht nochmal in so einem Zusammenhang hier sehen, aber vielleicht nicht unbedingt wegen der Abmahnung.
Könnte mir vorstellen, dass bestimmt auch ganz viele Nutzerfragen kommen. Unter Umständen reicht es sogar für einen Inhalt für ein zweites.
Treffen. Ja, total gerne. Total gerne. Vielleicht kommen wir doch noch einfach nach Köln und trinken leckeres Kölsch dazu.
Ja, sehr gerne. Ihr seid jederzeit eingeladen.
Das wunderbar. Nehmen wir wörtlich. Da sind wir tatsächlich nämlich sowieso öfter. Also ja.
Markus packt die Koffer.
Alles klar. Super. Vielen, vielen lieben Dank. Und ja, in dem Sinne sage ich dann einfach bis bald.
Genau. Ciao.
Tschüss.
Ciao.